Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
I can't find it justifiable to kill animals.
Ich sehe keine Rechtfertigung für das Töten von Tieren, außer es geht um lebenswichtige menschliche Interessen. Der Großteil der Fleischproduktion ist aber Luxus, dient nur dem Genuss. Wir sollten damit aufhören.
We should actually try to get rid of.
Die Position des dänischen Bioethikers Mikey Jerris mag in manchen Kreisen unstrittig sein. Aber in Potsdam, wo er sie jetzt vertreten hat, war sie es definitiv nicht. Denn er wählte diese Worte in seinem Eröffnungsvortrag beim Internationalen Kongress für Fleischforschung und Verarbeitung. Wie das dort ankam, verraten wir gleich. Außerdem fragen wir nach, warum die Entwicklung von Alzheimer-Medikamenten kaum vorankommt. Und wir erklären, wie nachhaltige Klimatechnik helfen kann, einen kühlen Kopf zu bewahren, ohne den Planeten weiter aufzuheizen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. In Potsdam geht's gerade um die Wurst. Beim Kongress Meat Science and Technology diskutieren Fleischforscher über den Glanz von Schinken und die Optimierung von Schlachtrobotern. Für seinen Auftaktappell, die Fleischproduktion aus moralischen Gründen zu stoppen, erntete der Philosoph Mikey Jerris deshalb nur verhaltenen Applaus. Unser Reporter Volkert Wildermuth hat aber auch registriert, dass die Suche nach Alternativen zu Fleisch in der Branche durchaus schon begonnen hat.
Rosmarin als Schinkenmarinade oder Thymian in der Wurst. Das hat in der Metzgerei Tradition, vom Pfefferganz zu schweigen. Am Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising versucht Christian Zacherl, den Fleischern Pfanzen aber nicht nur als Gewürz schmackhaft zu machen, sondern auch als integralen Bestandteil für die Wurst.
In diesem Fall war der Ansatz eben, dass man Fett allgemein ersetzt durch Eiweiße. Der Vorteil dabei ist eben, man hat vom Nährwert her das schlechte Fett reduziert und das gute Protein, was man ja generell eher erhöhen möchte im Lebensmittel, das hat man dann eben noch angereichert.
Nun verhalten sich Pflanzeneiweiße ganz anders als Fette. Deshalb versetzt Christian Zacherl den Protein der Lupine sozusagen einen Schock mit konzentrierter Salzlake.
Normalerweise kann man sich das Protein wie ein großes Wollknäuel vorstellen, wo außen die Stellen liegen, die lieber Wasser mögen, und in der Mitte sind dann diese wasserabweisenderen Stellen. Und durch diesen Prozess haben wir es geschafft, das Protein so umzustülpen, dass sie an der Oberfläche wie kugelförmige Fettkügelchen wirken und eben im Mund quasi als Gleitmittel wirken, was sonst das Fett an Funktionen übernehmen würde, kann eben dort dann das Proteinkügelchen übernehmen.
Mit dem umgestülpten Lupineneiweiß kann man beispielsweise den Fettgehalt einer Mettwurst von rund 40 auf nur 3% absenken, ohne dass sich das Fleisch-Pflanzen-Mischprodukt im Mund anders anfühlt oder merklich anders schmeckt. Die Metzger haben schon Interesse an dem Fettersatz angemeldet und nebenbei auch die Pralinenhersteller. In seiner Versuchsküche nutzt Christian Zacherl aber auch noch andere pflanzliche Zutaten, zum Beispiel Hopfen, um die Haltbarkeit von Würsten zu steigern, oder Qualler von der Nordseeküste als Salzersatz.
Das ist eine spezielle Pflanze, die so einen Mineralienmix hat, der salzverstärkend wirkt. Das kann man dann eben sehr gut nutzen, um Salz in verschiedenen Lebensmitteln auch ersetzen zu können.
Weil viele Menschen generell zu viel Salz essen, wird es in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Nährwertkennzeichnung spielen. Für die Metzger gibt es also gute Gründe, hier auf die Hilfe von Pflanzen zu setzen. In den Supermärkten gibt es seit einiger Zeit sogar komplett vegetarische Fleischersatzprodukte, die nicht nur so schmecken wie das Original, sondern auch den typischen Biss haben und, dank roter Beete, sogar blutig wirken. Ein guter Anfang findet Azad Emin, der am Karlsruher Institut für Technologie an Fleischalternativen forscht.
Es gibt Lösungen für Fertiggerichte und Burger, aber die Leute wollen ja auch zu Hause kochen. Auf lange Sicht brauchen wir eine Art Gemüsemetzger.
Dessen wichtigstes Küchenutensil wird wohl ein Extruder sein, eine Maschine, die einen Pflanzenbrei voranpresst und parallel gezielt erhitzt oder kühlt. Dabei entstehen Scherkräfte, die die Eiweiße strecken und parallel anordnen. Aus einer Art Pflanzeneiweißteig entsteht dabei ein faseriges Produkt, das an die Struktur von Hähnchenfleisch erinnert. Noch ist das alles mehr Küchenmagie als Wissenschaft. In Karlsruhe werden die Prozesse im Extruder deshalb im Detail untersucht.
Das wichtigste Ergebnis lautet, es kommt gar nicht darauf an, woher die Proteine stammen, ob man mit Soja-Eiweiß, Raps oder Hafer arbeitet. Die Konsistenz des Teiges bestimmt am Ende die Struktur der Proteine.
Die Karlsruher Erkenntnisse sollen den Lebensmittelherstellern helfen, ganz gezielt attraktive Pflanzenprodukte zu entwickeln, die auch Fleischliebhabern das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Damit die neuen Lebensmittel auch möglichst nachhaltig sind, will Christian Zacher das Veggie-Fleisch in Zukunft nicht aus importiertem Soja herstellen, wie heute üblich, sondern aus heimischer Erbse. Da gibt es aber ein Problem.
Also das Erbsenprotein bringt an sich einen deutlich intensiveren Geschmack mit als Soja. Und das erste ist mal zu wissen, was schmeckt denn erbsig? Und das zweite ist dann, wie kann man es überdecken oder verhindern, dass es erbsig schmeckt?
Ideen, wie das gehen könnte, gibt es schon, damit Grillfans in Zukunft mit gutem Gewissen in geschmacksechte Pflanzensteaks aus heimischer Produktion beißen können.
Volkert Wildermuth berichtete vom Kongress Meat Science and Technology in Potsdam, wo auch Alternativen zu Fleisch ein Thema sind. Bei der Entwicklung von Medikamenten gegen Alzheimer gibt es derzeit leider nur Hiobsbotschaften zu vermelden. Im Januar brach der Pharmakonzern Roche zwei klinische Studien ab, bei denen ein vielversprechender Wirkstoff gegen das schleichende Vergessen an Patienten getestet worden war. 6 Monate später, dann im Juli, verkündete Novartis, man habe die klinische Erprobung eines Alzheimer-Präparats namens Umibezestat gestoppt. Was läuft da schief bei der Alzheimer-Forschung? Lukas Kohlenbach hat nachgefragt.
Anna Graf ist die Ernüchterung anzuhören. Die Leiterin des weltweiten Neuroscience-Programms beim Pharma-Riesen Novartis hatte große Hoffnungen in einen neuen Alzheimer-Wirkstoff namens Umibezestat gesetzt. Doch nun haben sie sich in Luft aufgelöst.
Wir haben das Studienprogramm abgebrochen, weil die Analyse der Daten zeigte, das Risiko der Behandlung ist größer als der Nutzen für die Probanden. Und das hat vor allem damit zu tun, dass sich die kognitiven Fähigkeiten teils messbar verschlechtert haben.
Nicht nur, dass das potenzielle Alzheimer-Medikament Umibezestat in großen klinischen Studien keine Wirkung zeigte, mitunter beeinträchtigte der Wirkstoff die Hirnfunktion der Probanden sogar. Beide laufenden Studien mit Umibezestat wurden deshalb sofort beendet. Die Liste der Rückschläge wird damit erneut länger, denn auch andere Hoffnungsträger scheiterten kurz vor der Zulassung. Ihre Namen? Papineuzumab, Solanezumab, Crenezumab und Aducanumab. Die Forscher sind ratlos, warum aussichtsreiche Substanzen gegen Alzheimer am Ende doch nicht die erhoffte Wirkung zeigen.
Leider wissen wir das noch nicht. Weder wir hier bei Novartis noch die anderen Fachleute auf dem Gebiet. Aber wir arbeiten daran, die Ursachen zu verstehen.
Nach Angaben des Verbands der amerikanischen Pharmaunternehmen scheiterten von 1998 bis 2017 146 Ansätze, um Alzheimer zu behandeln. Nur 4 Medikamente schafften es auf den Markt. Und die können lediglich die Symptome der Erkrankung lindern. Alzheimer heilen können sie nicht. Die forschenden Unternehmen haben Milliarden durch den Abbruch der teuren Studien verloren. Der Pharma-Riese Pfizer zog 2018 die Konsequenz und stellte alle eigenen Alzheimer-Forschungsprojekte ein.
Die meisten großen Pharmafirmen und viele kleine haben Alzheimer-Programme. Schon seit vielen, vielen Jahren. Jetzt ist allerdings eine doch erhebliche Ernüchterung eingetreten. Ich glaube nicht, dass die Industrie sich grundsätzlich aus dem Feld zurückzieht.
Frank Jessen ist Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Köln und einer der führenden Alzheimer-Forscher in Deutschland. Viele der zuletzt gescheiterten Medikamente hätten zwar eine Wirkung gezeigt, sagt er, sie sei aber einfach zu gering gewesen. Genau wie das Novartis-Präparat Umibezestat, das mehr schadet als nutzt, setzen diese Wirkstoffe an dem Protein Amyloid Beta an. Bei Alzheimer-Patienten liegt es in einer vielgefalteten Struktur vor und lagert sich im Gehirn zu sogenannten Plaques zusammen. Die in der Entwicklung befindlichen Wirkstoffe verhindern entweder die Bildung von Amyloid-Beta oder greifen dieses direkt an. Juraj Kukolja, Professor an der Universität Witten-Herdecke, bezweifelt inzwischen allerdings, dass die Forschung damit auf dem richtigen Weg ist.
Das hat zwar an sich funktioniert, also die Plaques wurden weniger, aber die Erkrankung schritt weiterhin fort. Und man fragt sich im Moment, ist das überhaupt das richtige Konzept oder sind diese Amyloid-Peptide nur ein Nebenprodukt der Alzheimer-Erkrankung und gar nicht so sehr die Ursache der Neurodegeneration, die wir beobachten.
Die Pharmafirmen müssen nun umdenken und die Forschung an alternativen Therapieansätzen intensivieren. Ein anderes fehlgefaltetes Protein, das sogenannte Tau-Protein, könnte ein neuer Angriffspunkt sein. Genau wie das Amyloid-Beta tritt es bei Alzheimer-Patienten häufiger auf als bei gesunden Menschen.
Es gibt jetzt Untersuchungen, ob die Beseitigung von Tau-Proteinen helfen kann bei der Alzheimer-Erkrankung. Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist, dass man andere pharmakologische Möglichkeiten auslotet, die Funktion der neuralen Netzwerke zu verbessern.
Heutzutage besteht die Alzheimer-Therapie lediglich darin, die Ausschüttung von Acetylcholin im Gehirn zu steigern. Ein Botenstoff, der wichtig ist für Gedächtnis und Aufmerksamkeit. Die Symptome werden dadurch zwar etwas gelindert, doch die Krankheit schreitet weiter fort.
Jetzt schaut man, ob weitere Botenstoffe ebenfalls verändert werden können, deren Wirkung verbessert werden kann, um die Alzheimer-Erkrankung zu beeinflussen.
Weltweit laufen laut der Studiendatenbank Clinical Trials derzeit 247 klinische Arzneimittelstudien zu Alzheimer-Medikamenten. 53 davon sind Studien der letzten Phase der Erprobung vor der Zulassung. Doch der Großteil dieser Phase-3-Studien untersucht noch Wirkstoffe, die am Amyloid-Beta-Protein ansetzen. Da diese Wirkstoffklasse die Erwartungen bislang nicht erfüllte, sind weitere Rückschläge nicht ausgeschlossen. In einer frühen Phase der Entwicklung hingegen finden sich Ansätze, die gegen die Neuroinflammation bei Alzheimer wirken sollen.
Man beobachtet, dass im Gehirn von Alzheimer-Patienten eine gewisse entzündliche Aktivität stattfindet, dass Entzündungskaskaden aktiviert werden und möglicherweise liegt darin der Schlüssel zur Behandlung der Alzheimer-Erkrankung.
Das Engagement der Pharmafirmen ist also weiter gefordert. Und Frank Jessen von der Uniklinik Köln ist optimistisch, dass die das Feld trotz der Verluste der vergangenen Jahre nicht brachliegen lassen. Dafür sei Alzheimer eine viel zu bedeutende Erkrankung.
Also wir sehen vielfältige Aktivität, aber tatsächlich muss man sagen, die nächsten Jahre wird es wahrscheinlich kein neues Medikament für Patienten geben.
Über den ernüchternden Stand bei der Entwicklung von Alzheimer-Medikamenten berichtete Lukas Kohlenbach.
Wir erwarten, dass eben bis 2050 die Anzahl der Klimaanlagen sich verzwei- bis verdreifachen wird weltweit. Wir haben derzeit eben diese Hauptkategorie Raumklimaanlagen, 1,5 Milliarden Klimaanlagen. Und wir gehen davon aus, dass sich das auf 3,5 Milliarden Klimaanlagen bis 2050 erhöhen wird.
Rund 10% des globalen Strombedarfs gehen bereits heute aufs Konto von Klimaanlagen. Tendenz, wie eben gehört, stark steigend. Auch in Deutschland denken nach den jüngsten Hitzerekorden viele Eigenheimbesitzer, Betriebe und öffentliche Einrichtungen darüber nach, Klimatechnik nachzurüsten. Dr. Peter Schossig vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg weiß, wie das nachhaltig funktionieren kann, also ohne den Planeten weiter aufzuheizen. Ich habe ihn vorhin gefragt, wie groß ist der Strombedarf von Klimaanlagen in Deutschland aktuell und wie wird er sich künftig entwickeln?
Also ich glaube, dass es im letzten Jahr so ungefähr 16% waren unseres Gesamtstrombedarfs, der für Kälteerzeugung verwendet werden musste und mit der Tendenz stark wachsend. Also es ist in der Tat so, dass der Strombedarf für Kälteerzeugung, das beinhaltet Klimakälte, aber auch Prozesskälte ständig wächst.
Da stellt sich natürlich die Frage, gibt es technische Optionen, diesen Bedarf irgendwie nachhaltig zu decken?
Dass der Strombedarf für Kälteerzeugung so stark wächst, hat zum einen architektonische Gründe, aber auch Komfortanforderungen. Und man kann schon sehr viel konzeptionell machen durch geschickte Bauweise, Verschattung und Ähnliches, um überhaupt den Kältebedarf zu minimieren. Nächtens lüften, die Rollläden runtermachen, abschatten. Damit kann man schon mal wahnsinnig viel erreichen ohne eine aktive Kälteerzeugung. Und gerade in vielen Altbauten, wo es keine Klimaanlage gibt, ist es auch der einzige Weg und sicher auch ein sehr, sehr sinnvoller.
Welche anderen Optionen gibt es denn bereits, bestehende Gebäude nachzurüsten mit Klimatechnik, die idealerweise eben aber die Atmosphäre nicht weiter aufheizt?
Es gibt natürlich jede Menge Klimaanlagen zum Nachrüsten, von Einzelraumlösungen bis zentralen Lösungen. Das muss man sich im Einzelfall anschauen. Und dann ist es natürlich naheliegend, möglichst viel dieses Strombedarfs durch eigene Erzeugung, in aller Regel dann Photovoltaik, zu decken. In Teilen kann es auch über thermische Kälteerzeugung funktionieren, sprich wenn ich Überschusswärme im Sommer habe oder Abwärme aus irgendwelchen Prozessen, kann ich auch über thermische Kälteerzeugung dann diese Ab- oder Überschusswärme nutzen, um Kälte zu erzeugen.
Diese solarthermische Kälteerzeugung, die war vor 10 Jahren mal ein großes Thema. Es gab auch viele Forschungsprojekte und Pilotanlagen, auch bei großen Unternehmen zum Teil schon. Ist aber ein bisschen stiller drum geworden, oder?
Das ist in der Tat deutlich ruhiger darum geworden. Die Technologie funktioniert und ist verlässlich, aber im Wesentlichen hat uns die Photovoltaik hier mit den starken Preissenkungen dahin gebracht, dass sehr oft die photovoltaische solare Kühlung die kostengünstigere ist. Sprich, was uns sehr oft am Markt dann behindert, ist der hohe Preis des solarthermischen Kollektors. Wenn der da ist, kann der auch gerne genutzt werden. Aber wenn ich wirklich nur Kälte erzeugen will und keine Wärme brauche und das nur wenige Stunden im Jahr sind, dann ist es einfach viel sinnvoller, Photovoltaik zu installieren und die paar Stunden dann eine normale Kälteanlage zu betreiben. Solarthermische Kälteerzeugung macht überwiegend dann Sinn, wenn ich auch ganzjährig einen Wärmebedarf habe und nur in Teilen dann im Sommer diese Wärme additiv zum Kühlen einsetzen kann.
Sprechen wir mal über größere Neubauten, also Behörden, Pflegeheime, Krankenhäuser, Hotels und so weiter. Da ist der Klimatisierungsbedarf ja deutlich höher und die Quote auch schon heute viel höher als bei Privatwohnungen. Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
Also das Allerwichtigste ist es architektonisch von Anfang an mitzudenken, sprich nicht sinnlos viele Glasfassaden einzubauen. Dann ist es auch sehr sinnvoll, zum Beispiel Bauteilaktivierung zu nutzen, die mit relativ hohen Temperaturen immer noch kühlen kann, statt nur über Zuluftkühlung zu gehen.
Mit Aktivierung meinen Sie, dass da sozusagen Wasserleitungen in den Wänden dann liegen, die von innen raus für Kälte dann sorgen?
Exakt, also in aller Regel nutzt man nicht die Wände, sondern die Fußboden oder Decken. Also ich selber sitze zum Beispiel in so einem Gebäude, wo wir im Winter über Flächenheizung heizen und die gleiche Fläche im Sommer aber über Grundwasser zum Kühlen nutzen. Ich habe jetzt ein sehr angenehm kühles Büro, ohne dass aktiv Kälte erzeugt werden muss.
Und das Anzapfen des Grundwassers, sogenannte Aquiferspeicher, das ist auch ein Trend, den wir künftig mehr sehen werden?
Ja, ist definitiv ein Trend, dass man versucht, ganzjährig den Erdboden oder den Aquiferspeicher so vorhanden, aber kann auch normaler Erdboden sein, als saisonalen Speicher zu benutzen. Das heißt, im Sommer nutze ich den Erdboden zum Kühlen und im Winter kann ich ihn gerade auch in Verbindung mit einer Wärmepumpe dann zum Heizen verwenden und im Idealfall über das ganze Jahr dann sogar eine ausgeglichene Energiebilanz, was den Erdboden angeht, hinbekommen, um mit minimaler Hilfsenergie dann mein Gebäude zu heizen und zu kühlen.
Wenn ich Sie recht verstehe, wäre es im Prinzip durchaus möglich, also diesen wachsenden Kältebedarf in Gebäuden in Deutschland künftig zu decken, ohne den CO2-Fußabdruck zu erhöhen?
Ganz ohne wird es nicht gehen. Das ist schon eine Frage des, was man an Zubau an Erneuerbaren braucht. Auf jeden Fall gibt es bereits sehr gute energieeffiziente Lösungen, die man jetzt schon einsetzen kann. Ein großes Thema ist allerdings noch das eingesetzte Kältemittel. Aber auch da setzen sich zunehmend Kältemittel geringem Global Warming Potential durch, also mit geringem Treibhauspotenzial. Natürliche Kältemittel sind auch da im Kommen. Von daher ist eine Aussage, das geht komplett ohne einen Treibhausschaden nicht ganz einfach zu treffen, aber kann man heutzutage auch hinbekommen, wenn man die richtige Anlage wählt und richtig auslegt.
Das klang jetzt schon an. Wo sehen Sie denn akut noch Forschungsbedarf? Also die Kältemittel, die zum Teil eben immer durch Lecks größere Anlagen auch entweichen können, die sind immer noch eine Baustelle.
Die sind auf jeden Fall eine Baustelle, aber da gibt es ja EU-weit die sogenannte F-Gas-Direktive, die also diese Kältemittel jedes Jahr reduziert, die in den Handel gebracht werden dürfen. Das erzeugt gerade einen Riesendruck hin zu natürlichen Kältemitteln, sodass dieses Treibhauspotenzial durch entweichende Kältemittel in den kommenden Jahren auf jeden Fall massiv gesenkt werden wird. Das Forschungsfeld ist da sehr weit und da ist aber auch gerade viel Dynamik drin.
Lassen wir Deutschland mal außen vor. Wo sehen Sie denn global gesehen die größten Herausforderungen beim Decken des wachsenden Kältebedarfs?
Also die großen Herausforderungen liegen auf jeden Fall in Asien. Dort haben wir die Millionenstädte dieser Erde, die in sehr herausfordernden Klimaten liegen. Dort detoniert wirklich der Kältebedarf. Und wenn, sage ich mal, China erstmal unsere Komfortansprüche stellt, dann spricht es einer Verhundertfachung des Kältebedarfs aus dem Bauch rausgesprochen. Und es gibt Studien, die davon ausgehen, dass irgendwann zwischen 2030 und 2035 der weltweite Kältebedarf den Wärmebedarf erstmalig übersteigen wird. Also in diesen Klimaten, wo ich das ganze Jahr wirklich Kältebedarf und auch Entfeuchtungsbedarf habe, auch Entfeuchtung ist ja ein guter Teil der Klimatisierung, dort liegen die großen Herausforderungen der Zukunft.
Über nachhaltige Klimatechnik und die Bedeutung, die ihr künftig zukommt, sprach ich mit Peter Schossig. Er ist Bereichsleiter Energietechnologien und Systeme am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg. Weiter geht's mit den Meldungen und Lucian Haas.
Das Ausmaß der Rodungen des Regenwaldes in Brasilien hat stark zugenommen. Das geht aus einer Analyse von Satellitendaten durch das brasilianische Weltraumforschungsinstitut INPE hervor. Demnach wurden allein im Juli dieses Jahres mehr als 2000 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt. Das ist 3 bis 5-mal mehr als in Vergleichsmonaten der Jahre 2015 bis 2018. Umweltverbände sehen in dieser Entwicklung einen Effekt der Politik des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Dieser hatte bereits kurz nach seinem Amtsantritt Anfang des Jahres angekündigt, die wirtschaftliche Nutzung der Amazonasregion fördern zu wollen, selbst in Schutzgebieten und Reservaten der indigenen Bevölkerung. Bolsonaro kritisierte die Veröffentlichung der Rodungsdaten und bezweifelte deren Richtigkeit. Er entließ deshalb sogar den Leiter des Instituts.
Die Samen der Zaubernuss fliegen wie Gewehrkugeln.
Sie werden in starke Rotation versetzt, wenn sie aus ihrer holzigen Kapsel hervorschießen. Das stabilisiert ihre Flugbahn und lässt sie im Idealfall bis zu 18 Meter weit kommen. Das berichten Forschende der Uni Freiburg im Journal of the Royal Society Interface. Chinesische Zaubernüsse, auch als Hamamelis bezeichnet, sind in Deutschland als Zierpflanzen bekannt. Eins ihrer besonderen Merkmale ist der mit einem Knall verbundene Auswurf der Samen. Die Wissenschaftler untersuchten den Vorgang erstmals mit Hochgeschwindigkeitskameras. Dabei zeigte sich, das weggeschleuderte Saatgut kann mehr als 20.000 Umdrehungen pro Minute und eine Geschwindigkeit von über 12 Metern pro Sekunde erreichen.
Pestizide werden auch über Honigtau übertragen.
Honigtau, das sind die flüssigen, zuckerhaltigen Ausscheidungen von Blattläusen. Andere Insekten wie Schwebfliegen und Schlupfwespen nutzen dieses Sekret als Nahrung. Doch das kann ihnen gefährlich werden, denn über den Honigtau können sie Pestizide wie Neonicotinoide aufnehmen, mit denen sie sonst kaum in Kontakt kämen. Spanische Forscher berichten im Fachmagazin PNAS über diesen bisher nicht bekannten Expositionsweg. In Spanien werden Zitrusbäume gegen Lausbefall mit Neonicotinoiden behandelt. Diese Pestizide gehen in den Pflanzensaft über. Bisher galt die Annahme, dass dann nur blattsaugende Insekten wie die Läuse die Giftstoffe aufnehmen. Da die Neonicotinoide über den Honigtau aber auch wieder ausgeschieden werden, könnten weitaus mehr Insekten durch diese Pestizide geschädigt werden, warnen die Forscher.
Nikotin stört die Nachtruhe.
Und zwar stärker als Alkohol oder Koffein. Das ist das Ergebnis einer Studie aus den USA. Forschende hatten dort bei 785 männlichen und weiblichen Probanden untersucht, wie sich der Konsum von Zigaretten, Alkohol oder Kaffee bis zu 4 Stunden vor dem Zubettgehen auf die Schlafqualität auswirkt. Koffein blieb, entgegen der landläufigen Meinung, statistisch unauffällig. Alkohol verringerte die Schlafeffizienz der Probanden, sie schliefen weniger tief. Nikotinkonsum wiederum reduzierte nicht nur die Schlafeffizienz, sondern sorgte auch dafür, dass die Versuchsteilnehmer häufiger kurz aufwachten. Wer durchschlafen wolle, sollte am besten am Abend auf Alkohol und Zigaretten verzichten, so das Fazit der Forscher im Fachmagazin Sleep.
In Neuseeland lebten einst Riesenpapageien.
Sie waren 1 Meter groß und rund 7 Kilogramm schwer. Das berichten Forschende der australischen Flinders-Universität im Fachjournal Biology Letters. Die Wissenschaftler hatten Fossilien so eines Megapapageis analysiert. Das Alter schätzten sie auf 19 Millionen Jahre. Sie gaben dem Vogel den Namen Herakles inexpectatus, in Anspielung auf seine Herkulesstatur und die überraschende Entdeckung. Die größten heute lebenden Papageien sind nur halb so groß.
Sternzeit, 7. August. Venezuela als Asteroid, aber ohne Astronomie. Der Asteroid mit der Nummer 9357 trägt den Namen Venezuela. Diesen Namen hat er seinem Entdecker Orlando Naranjo zu verdanken. Der Astronom hat den Asteroiden 1992 entdeckt, vom Observatorium Llano de Hato aus. In dieser Sternwarte nordwestlich von Mérida, in den venezolanischen Anden, sind Himmelsbeobachtungen seit vielen Jahren nicht mehr möglich. Im Zuge der bolivarischen Revolution der Machthaber Hugo Chavez und Nicolás Maduro wurde das Observatorium de facto zerstört. In den Kuppeln und Gebäuden hausen Menschen, manche Häuser werden als Ställe genutzt. Die Teleskope, die einst zu den weltweit besten gehörten, werden nicht mehr gepflegt. An einen regulären Beobachtungsbetrieb ist nicht zu denken. Fast alle Astronomen haben das Land verlassen. Wer nicht zur Regierungspartei gehört, hat es in Venezuela schwer, eine staatlich bezahlte Stelle zu bekommen. Ohnehin haben die verbliebenen Techniker und Forscher im mehr als 60 Kilometer entfernten Hauptquartier in Mérida höchst selten Treibstoff, um aus der Universitätsstadt zum Sternwartenberg zu fahren. So liegt die einst blühende Himmelsforschung völlig brach. Der Asteroid Venezuela, entdeckt zu besseren astronomischen Zeiten dieses Landes, erreicht heute im Sternbild Steinbock seine erdnächste Stellung des Jahres. Doch mit einem Abstand von mehr als 270 Millionen Kilometern bleibt er auch heute auf großer Distanz zu den bedrückenden Umständen in seinem Land.
So viel für heute von Forschung aktuell. Nach dem Tunneldesaster in Rastatt, wie geht's weiter mit der Rheintalbahn? Die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft verraten es hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.